Wir wollen zusammen ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament betrachten und schlagen dazu den Epheserbrief auf. Und zwar geht es bei dem Epheserbrief, bei dem Thema um drei Punkte, die da Auferbauung, Ermunterung und Ermahnungen heißen. Wir schlagen dazu in Epheser 4, den Vers 12 auf, den wir lesen. Epheser 4, Vers 12. Da heißt es, zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Soweit Gottes Wort. Diese drei genannten Begriffe, Auferbauung, Ermunterung und Ermahnungen, sollen also heute der Gegenstand unserer Betrachtung sein. Und zwar, damit wir die Aussagen der Schrift richtig einordnen können. Wenn wir diese drei obigen Punkte besehen, so lieben wir alle die Auferbauung und die Ermunterung mehr als die Ermahnung. Das sind stille Tatsachen, über die nicht geredet wird, aber sie sind vorhanden. Und darum ist es vonnöten, einmal darüber zu sprechen. Wir kommen zu den üblichen Verkündigungszeiten hier zusammen. Und hören dabei immer Gottes Wort. Und doch ist der Gläubige eher geneigt, lieber die Auferbauung als die Ermahnung zu hören. Und da müssen wir fragen, warum ist das so? Und warum ist das nicht anders? Das Wort des Herrn ist doch in jedem Fall der Gegenstand jeder Verkündigung. Wir können eigentlich nur das eine dazu sagen, die Ermahnung wird nicht so sehr geliebt wie die Auferbauung. Und die Frage ist nun wiederum, warum ist die Ermahnung nicht so beliebt? Und die Antwort kann nur lauten, weil sie unsere eigene Intimsphäre so genau und hart anspricht. Also wollen wir doch nicht, dass unsere eigenen Wundenpunkte angesprochen werden. Das ist der Hintergrund. Darum lieben wir die Ermahnung nicht so. Wir erfreuen uns damit an einem nicht so tiefgehenden Wort Gottes mehr als über die tiefgehenden ermahnenden Worte Gottes. Und zwar, weil diese ermahnenden Worte bis zu unserem Gewissen durchstoßen. Das ist der Grund. Was bei der Ermunterung gar nicht der Fall ist. Dennoch ist eine biblische Auferbauung ohne Ermahnung gar nicht möglich. Es sei denn, all die Hörer werden Milchbubis. Oh ja, wir haben Denominationen, die kommen in ihrer Gesamtheit der Verkündigung aus dem Milchbereich Evangelium nicht heraus, obgleich wir ermahnt werden, im Hebräerbrief die feste Speise dann später einzunehmen. Aber jetzt müssen wir erst wissen, wie denkt überhaupt der Herr über dieses Thema? Und ergänzend hierzu, was sagt die Schrift dazu? Wir müssen unserem Herrn einräumen, dass er auch einen Standpunkt zu diesem Thema einnimmt, oder? Und wir gehen davon aus, dass die Heilige Schrift immer richtig liegt. Sonst liegen wir nicht richtig. Und da haben wir ein hochinteressantes Ergebnis. Und das wollen wir jetzt besehen. Nach der Elberfelder Konkordanz, zusammengezählt, liegen, Doppelpunkt, bei den Begriff Auferbauen und Auferbauung 5 Bibelstellen vor. Bei dem Begriff Ermuntern und Ermunterung liegen in der Bibel 8 Stellen vor. Bei der Begrifflichkeit Ermahnen und Ermahnung liegen 51 Stellen vor. Wenn also die Heilige Schrift in einer solchen Mengenbegrifflichkeit zu uns redet, da ersehen wir alle ganz klar, wo der Wille des Herrn in unserem Fragenbereich überhaupt liegt. Gewiss sollte das Wort der Ermahnung von möglichst älteren Brüdern gebracht werden, weil ein junger Bruder die älteren Hörer nicht unbedingt zu ermahnen hat. Das führt zu inneren Kollisionen. Da sagen sich ältere Leute, der soll erst mal den grünen Schnabel abwetzen. Und dadurch wird dann dieses Wort der Ermahnung nicht so angenommen. Ist ganz klar. Das liegt im rein menschlichen Bereich begründet. Und es gibt keine Stelle in der Heiligen Schrift, wo es heißt, ertrage die Auferbauung und die Ermunterung, die gibt es nicht. Doch werden wir bei der Fülle der Ermahnungen im Neuen Testament aufgefordert, wie wir das im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 22 lesen, wo es heißt, ich bitte euch aber, Brüder, ertrage das Wort der Ermahnung. Geschwister, das redet zu uns, und ich hoffe nur, dass wir selbst das Reden seines Wortes erkennen und aufnehmen und annehmen. Warum werden wir ermahnt? Das Wort der Ermahnung zu ertragen. Weil der Herr im Himmel sehr wohl weiß, dass die lieben Gotteskindlein solches nicht gern mögen. Darum werden wir ermahnt. Und doch erkennt Gott die Notwendigkeit der Ermahnung für die Seinen, sonst hätte der Herr nicht in dieser Fülle die Ermahnungen gegeben. Nun zu der ersten Stelle, die wir verlesen haben in Epheser 4, Vers 12, wo von der Auferbauung des Leibes Christi geredet ist. Dieser Vers steht im gleichen Kapitel mit dem Vers 11 in enger Verbindung. Dort wird von der Gabe Gottes an uns geredet, da heißt es gegeben. Und dann werden 5 Gabenträger aufgezählt. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Apostel gibt es heute nicht mehr, wie wir sie damals hatten. Es sei denn, dass jemand zu den Neuapostolen geht, aber das zählt nicht. Weil die Schrift selbst bestätigt, dass Paulus, der Heidenapostel, der letzte der Apostel war. Sie lebten in der Urgemeindezeit für einen ganz bestimmten Zweck. Gott hatte sie ins Leben gerufen und bestätigt und mit viel Vollmacht ausgerüstet. Propheten im Auftrag Gottes gibt es heute nicht mehr, weil in Hebräer 1, Vers 1 bestätigt wird, dass jenes Reden der Propheten war und das Reden des Sohnes ist. Ja, man muss noch richtig lesen können, dann klappt's schon in der Bibel. Was uns die heutige Zeit in der Verführung da in bestimmten Richtungen bietet, ist nicht wortgemäß. Ich mache darauf aufmerksam. Wenn da Propheten aufstehen und die fangen an zu reden, ich Jesus habe euch zu sagen und so weiter. Das ist rein dämonisch. Ich mache darauf aufmerksam, dass wir von solchen Dingen unsere Finger davon zu lassen haben. Es ist etwa 28 Jahre her. Da gab es noch nicht hier die Gemeinde. Ich war in einer anderen Gemeinde und da war ein junger Bruder. Und wir unterhielten uns im kleinen Kreis von Gläubigen über ein ähnliches Thema. Und da sagte er zu mir, er hat vor, in eine amerikanische Pfingstgemeinde zu gehen, die bekannt wäre für sehr auswüchsig. Daraufhin habe ich ihn gewarnt, er soll nicht hingehen. Und er ist hingegangen. Zu einer für meine Begriffe unmöglichen Zeit, nach 11 Uhr abends klingelt's draußen, da steht dieser Bruder an der Haustür. Da ich sag, was hast du denn? Du siehst doch so weiß im Gesicht. Sagt, ich muss dich unbedingt sprechen. Da ich sag, was ist denn los? Da kam er gerade von dieser Räumlichkeit. Und da beichtet er mir, er ist doch dort gewesen. Er wird nie wieder hingehen. Er war noch ganz blass. Geschwister, wir müssen nicht unbedingt, wenn wir eine Flasche im Keller stehen sehen, mit einem Totenschädel und zwei solchen gekreuzten Knochen, da müssen wir nicht probieren, wie stark dieses Gift ist, wenn wir wissen, es ist Gift. Überdies ist in Epheser 2, Vers 20 ausgewiesen, dass durch diese, nämlich die Apostel und Propheten, nur die Grundlage gebaut wurde. Das steht extra da. Das heißt, die Grundlage für die Gemeinden des Herrn wurden durch Apostel und Propheten ins Leben gerufen und auferbaut. Um letztlich das geistliche, nicht sichtbare Haus zu bauen, wovon jedes Errettete ein Stein an diesem Haus darstellt. Alle fünf Gaben waren also nötig, die Leibesgemeinde aufzubauen, wovon heute noch jene letzten drei bis zum Ende, das heißt bis zur Wiederkunft des Herrn, sein werden. Wie es im Epheser 2, Vers 12 heißt, für die Auferbauung des Leibes Christi. Die Vollendung der Heiligen vollzieht sich also im Werk des Dienstes für die Auferbauung. Sehen wir doch, wie wichtig die Auferbauung der Erretteten in der Gemeindezeit ist. Der Apostel vermochte in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 19b zu sagen, wo es heißt, wir reden von Gott in Christo, alles aber Geliebte zu eurer Auferbauung. Besehen wir heute das Reden der Gläubigen übereinander, so ist vieles von ihnen nicht in Christo, sondern im Bösen zu sehen. Wie weit ist doch die Gemeinde seines Leibes vom Haupte getrennt? Sonst wäre das nicht. Um als Frucht Gift der Drachen, wie es in 5. Mose 32, Vers 33 heißt, hervorzubringen. Ein wunderschönes Wort schreibt der Heidenapostel im Kolosserbrief oder an die Kolosser in Kapitel 2, Vers 6 bis 7. Das sind ermutigende Worte. Da heißt es, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so ihr gelehrt, so wie ihr gelehrt worden seid. Soweit. Paulus, der Apostel, redet hier von zwei Dingen. Erstens, Christus, Jesus zu empfangen, steht mit Gewurzeltsein in Verbindung. Denken wir hier nur an das vierfache Ackerfeld, von Matthäus 13, Vers 6, wo die fehlenden Wurzeln den guten Samen verdorren ließen. Die Kolosser aber waren Gläubige, und davon können wir ausgehen, mit gutem Wurzelwerk. Und der Herr möchte es haben, dass jeder von uns mit starkem Wurzelwerk versehen hier über diese Erde geht, die doch nichts anderes für uns als eine Prüfungszeit ist. Zweitens, das dann Folgende ist mit aufgebaut beschrieben. Was sich nur auf den Wandel nach der Bekehrung beziehen kann. Das sind die zwei Punkte. Wir sehen aber auch, wie wichtig diese Auferbauung jedes Kindes Gottes nach dem Worte des Herrn ist. Wir brauchen's. Wir bedürfen's. Ohne Auferbauung gibt es keine Festigkeit eines Erretteten im Glauben. Jedoch werden die Möglichkeiten einer Auferbauung in der Praxis recht verschieden sein. Zumeist gründet sich diese Auferbauung auf die Verständlichmachung durch das Wort. Das rangiert wohl für uns an erster Stelle. Darum ist es notwendig, dass wir ein klares Wort reden, dass wir bis in die Tiefe der Aussagen uns hineinbegeben, damit wir selbst mit der Tiefe seines Wortes verbunden werden und uns verbinden lassen. Das müssen wir wollen, sonst kommen wir nicht dorthin. Der Herr hat doch gesagt, bittet, und es wird euch gegeben. Solange wie wir noch nicht tief im Wort verwurzelt und verankert sind, besteht für uns selbst Wandelgefahr. Denn es ist eine böse Zeit, in der wir leben. Das darf hier gesagt werden. Über das nächste, über die Ermunterung, sind drei Stellen mehr geschrieben als über Auferbauung. Die Auferbauung 5 Stellen und hier haben wir 8 Stellen. Wahrscheinlich deshalb, weil die Gläubigen in ihrem eigenen Leben auch viel Tiefen zu durchwandern haben, brauchen wir auch Ermunterung. Wir können uns nicht nur mit negativen Dingen beschäftigen wollen. Das geht nicht. Diese Ermunterung soll so eine Überbrückung bei Tiefgang darstellen. Eine ganz starke Seite der Ermunterung lesen wir in Römer 15, Vers 4b. Dort heißt es, auf dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Wissen wir doch, dass die hier erwähnten Schriften das Alte Testament betreffen. denn ein neues Testament gab es damals nicht. Als Paulus diese Worte an die Römer schrieb. Wie das auch aus der ersten Hälfte des Verses entnehmbar ist. Die angesprochene Hoffnung bezieht sich aber auf die Wiederkunft Jesu. Und genau hier muss gesagt werden, dass irgendwelche Definitiven über die Parousie Jesu seines ersten Wiederkommens im Alten Testament für unsere Begriffe fehlen. Und doch waren sie vorhanden. Sonst hätten sie aus den Schriften nicht in dieser Hoffnung leben können. Das, was wir reichlich haben, ist die zweite Wiederkunft Jesu, die zum Gericht. Aber unsere Hoffnung, von der Paulus hier schreibt, wo doch längst Gemeindezeit war, sie mussten ihre Hoffnung aus den Schriften des Alten Testaments beziehen. Das ist schon interessant. Wie Gott diesen Gläubigen damals entgegengekommen ist, das ist auch eine Erklärung dafür, was wir da in Matthäus, ich glaube 27, Vers 51 haben, dass solche nach seiner Auferstehung aus den Grüften hervorkamen und gingen in die heilige und geliebte Stadt. Da heißt es dann, und erschienen vielen, nicht allen, ach, nein, nein, nicht allen, sondern nur vielen. Welchen denn? Solchen, die bereits errettet wurden und solchen, die noch errettet werden sollten, damit sie die Hoffnung haben, die Hoffnung seiner Wiederkunft zur Aufnahme in des Himmels Herrlichkeit. Denn auch Paulus redet in 1. Korinther 15, Vers 51 von einem Geheimnis. Und wenn er schon das Geheimnis lüftet, dann kann es vorher nicht bekannt gewesen sein. Und doch gab der Heilige Geist die notwendige Auferbauung, die notwendige Ermunterung für die Hoffnung, die sie brauchten. Und doch wurden die Gläubigen in der Urgemeindezeit mit dieser Hoffnung gesegnet, die in den alttestamentlichen Schriften vorhanden war, auch wenn sie uns weitgehend unbekannt sind. Ähnliche oder gleiche Gedanken finden wir dann noch in 1. Thessalonicher 4. Während uns in Vers 13 die Hoffnung genannt ist, sollen wir uns nach Vers 18 einander mit diesen Worten, wie es hier heißt, ermuntern. Also ist die Wiederkunft Jesu eine Angelegenheit des einen hin zum anderen. Ermunterung ist, wenn jemand in einer Prüfung befindlich am Boden liegt und wir helfen ihm, auf das Wort des Herrn zu blicken. Das ist Ermunterung. Damit die Kraft des Wortes durch den Glauben ihn stärken kann und stärken wird. Das ist Ermunterung. Aber auch jene, die nicht am Boden liegen, erhalten durch die Ermunterung neue Kraftausrüstung, die wir eigentlich jeden Tag gebrauchen. Darum machen wir morgens schon stille Zeit, damit wir uns mit dem Herrn kurz schließen. Anders geht's nicht. Sonst fangen wir an, wie die Trinker zu torkeln. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann wir am Boden liegen, was der Herr nicht will. Und hoffentlich wir auch nicht. Am besten ist es, wenn wir uns täglich viel mit dem Wort Gottes beschäftigen. Denn das, was wir dort aufnehmen, kann uns nicht mehr genommen werden. Weil wir es in uns einlassen, auch wenn wir diese Sätze nicht auswendig lernen, aber das Wort beständig aufgenommen, gibt einen ungeheuerlichen inneren Halt. Das brauchen wir. Das müssen wir haben. Darum machen wir stille Zeit, ohne dass gleichzeitig das Radio schallend ihre Musik gibt. Das geht nicht. Wir brauchen Stille zur stillen Zeit. Täglich viel mit dem Wort Gottes beschäftigen, weil uns darin Ermunterung zuteil wird. Wir brauchen diese Ermunterung für die täglichen Widerstände, die an uns herangetragen werden. Wer von uns würde solches nicht kennen? Auch der Schreiber des Hebräerbriefes berichtet uns in dem Kapitel 3, Vers 13, wo es heißt, sondern ermuntert euch selbst jeden Tag, solange es heute heißt. Also sind wir selbst für diese Selbstermunterung aufgefordert. Wir haben das zu tun. Genauso wie wir nach Epheser 4, Vers 16 die Selbstauferbauung vorzunehmen haben, haben wir hier die Selbstermunterung vorzunehmen. Sie, so groß überhaupt die Gnade der Gemeinschaft untereinander, unter den Gläubigen sein mag. Und dennoch steht jedes einzelne Gotteskind autonom vor dem Herrn. Darum sollten wir einen innigen Umgang mit dem Worte Gottes pflegen. Es ist Lebenselixier, das wir brauchen, damit wir durch die Bibel die notwendige Ermunterung erfahren. Aber auch anderen haben wir auf dem Glaubensweg durch Ermunterung zu helfen. Und zwar solche, die da am Boden liegen oder in Gefahr stehen, mit dem Boden Bekanntschaft zu machen. Aber nicht, dass andere fordern können, laufend ermuntert zu werden. Das wäre vom Teufel. Denn auch diese haben das Wort des Herrn, sich da heraus selbst ermuntern zu lassen. Da kommen wir schon zur Frage, wie sieht deine Gemeinschaft mit dem Wort Gottes aus? Holst du dir deine tägliche Kraft aus dem Wort? Oder bist du zu faul zur stillen Zeit? Dann wundere dich nicht, wenn du eines Tages mit einer blauen Nase durch die Gegend läufst, dass du hingefallen bist. Denn derjenige, der sich vom Wort Gottes nicht ermuntern lässt, empfängt dann auch von Gläubigen nur kurzfristige Hilfe. Das war etwas zur Ermunterung. Wir kommen zum dritten. Nun zur Ermahnung. Wo in der Urgemeindezeit vertrauensvolle Brüder als Ermahner für die jeweilige Gemeinde eingesetzt wurden, da war es nicht erlaubt, dass jeder den anderen ermahnen durfte. Wir werden es gleich sehen. Insbesondere sollten die Schwestern nicht die Brüder ermahnen, weil diese Schwestern nur zu schnell nach 1. Timotheus 2, Vers 12b dabei in Sünde fallen. Das ist ganz wichtig. So zählt das Ermahnen zu den aufgeführten Gnadengaben nach Römer Kapitel 12. Nach Vers 6 sind die Gaben erwähnt und in Vers 8 heißt es dann, es sei der da ermahnt in der Ermahnung. Selbst der Timotheus war ein Ermahner, wie die Bibel sagt, der von Paulus in 1. Timotheus 4, Vers 13 aufgefordert wird, anzuhalten mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen. Kein Wunder, dass dieser junge Timotheus sich in dieser Gemeinde stinkend gemacht hat. Bei ihm brannten zwei Feuer. Das eine war, dass der Timotheus von Paulus aufgefordert war, zu ermahnen. Und in der Gemeinde, da waren ältere Leute, die sagten, hör mal auf mit deinen Ermahnen, du musst erst mal grün werden hinter den Ohren. Tja, da entstehen Probleme. Aber die Ermahnungen hatten in der Urgemeindezeit in der Anwendung eine Vielseitigkeit. Wir lesen jetzt einige Bibelstellen, die ich nur anreiße, die jedes Mal mit dem Wort ermahnen im Zusammenhang stehen. Wir werden erstaunt sein, das ist nur eine Essenz. Immer steht das Wort ermahnen darin in Verbindung. Mit Herzensentschluss beim Herrn zu verharren, wurden sie ermahnt. Im Glauben zu verharren, wurden ermahnt. Die Leiber als Gott wohlgefällige Schlachtopfer darzustellen, darin wurden sie ermahnt. Auf die, welche Zwiespalt anrichten, sie wurden ermahnt. Liebe zu üben, sie wurden ermahnt. Einerlei gesinnt zu sein, sie wurden ermahnt. In welcher Weise sie zu wandeln hatten, wurden sie ermahnt. Die Unordentlichen zurechtzuweisen, diese wurden ermahnt. Für den Glauben zu kämpfen, wurden sie ermahnt. Und so weiter und so weiter. Das kann doch nicht umsonst geschrieben stehen. Wir sehen, die Werteinschätzung des Herrn Betreffsermahnung für uns. Und ganz besonders für uns, nicht weniger wie damals. Die vielen Ermahnungen waren nötig, um die Gläubigen in eine einheitliche Linie zu bringen. Weil das Neue Testament noch gar nicht vorhanden war, war es umso schwerer. Die Ermahnung kann vorbeugend vor Sünden bewahren. Die Vorbeugung ist umso wertvoller in der Ermahnung, wenn jemand einen Garten hat und da haben die Handwerker aufgegraben und dem Jungen wird gesagt, du gehst mir die Tage diese Woche nicht in den Garten, dass du mir nicht reinfällst. Damit ist er ermahnt worden. Der muss natürlich gucken und muss trotzdem reinfallen. Hinterher nützt eine Ermahnung nichts mehr, denn der hat drin gelegen. Wer drin gelegen hat, der hat nicht mehr die Beziehungen zur Ermahnung. Ich glaube, wir spüren das. Darum in Vorbeuge die vielen Ermahnungen, mit denen wir im Neuen Testament zu tun haben. Sie kann aber auch aus der Situation heraus notwendige Kurskorrektur geben. Sie ist in jeder Richtung eine vom Herrn gewollte Segensspende. Gefährlich und unheilig wird es nur dann, wenn sich die Gläubigen nicht mehr ermahnen lassen wollen. Nun, ob es Auferbauung, ob es Ermunterung oder Ermahnung ist, alles ist zusammengefasst in einem Wort, das da lautet Belehrung. Gott ist es, der uns in den drei Dingen belehrt. In Sprüche 9, Vers 9b heißt es, belehre den Gerechten, nicht den Narren, den Gerechten. So wird er an Kenntnis zunehmen. Das ist heute die Erkenntnis. Lehnen wir aber eines von den drei Dingen ab, dann mangelt es uns an Erkenntnis Gottes und seinem Wort. Und genau darum wollen wir uns nach seinem Willen auferbauen, ermuntern und ermahnen lassen, wie uns die Heilige Schrift dies vorgibt in der Anzahl 5 plus 8 plus 51. Denn die Belehrung des Weisen ist ein Born des Lebens, steht in Sprüche 13, Vers 14. Der treue Herr ist's, er möchte geben, dass wir dankerfüllt über seine Belehrungen sind, egal um welche es sich auch handeln mag. Denn bei geistlicher Annahme sind sie auch uns ein Born des Lebens. Wie könnten wir mit Rücksicht auf unser Fleisch die wertvolle Ermahnung gering achten, die der Herr so stark, wie wir gehört haben, in den Vordergrund stellt. Amen.